Hallo, liebe Luise.
Hallo, liebe Eva.
Fängt schon wieder gut an mit uns.
Ja,
direkt
wunderbar.
Am Kichern in der ersten Sekunde des Podcasts.
Ja.
Luise.
So wie sich das gehört.
Was machen wir heute?
Wir nehmen endlich mal wieder eine neue Folge Herzkopfen auf.
Fantastisch, ich freue mich sehr.
War noch mal Herzkopfen, Eva.
Was, so ja, was machen wir hier noch mal? Herzkopfen ist unser Podcast, unser Wissenspodcast zu sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher aktueller Forschung. Das reicht,
der
oder?
Der hat jetzt eine ganze Weile geruht, ne?
Der hat jetzt eine Weile geruht, nicht so richtig mit Absicht, aber wie das manchmal so ist im Leben.
Ja.
Ich habe nochmal nachgeschaut, die letzte Folge ist vom September 22. Das
also
ist eine Weile her. Ja.
Das ist eine Weile her. Ja, ja, so ist das. Wenn man versucht, Karriere in der Wissenschaft zu machen, dann bleibt nicht so viel Zeit für Hobbys, selbst wenn die auch mit Wissenschaft zu tun haben.
Sieht so aus, ja.
Ja, aber wir haben Ambitionen, dass das jetzt wieder regelmäßiger wird, ne?
Absolut.
Okay. Wer sind wir nochmal, Eva? Wer bist du?
Ich bin Eva Markowski. Ich bin Postdoktorandin an der Uni Hamburg im Fachbereich Sozialökonomie. Und du?
Ich bin Luise Görges. Ich bin Juniorprofessorin für VWL, insbesondere Mikroökonomik an der Leuphana Universität Lüneburg. Und wir haben heute einen Gast, Eva.
Ja, ich freue mich sehr.
Wir haben uns gedacht, wir steigen ein in unsere neue Regelmäßigkeit mit einem
unsere
Gast.
Neue Staffel.
Genau, sozusagen. Genau, nach der langen, langen Sommerpause.
Ist doch auch ganz plausibel, oder? Eine Staffel dauert 24 Folgen. Jetzt geht's weiter mit Folge 1 in Staffel 2. Folge 25, genau.
Ja, genau. Das wollten wir auch noch sagen. Gut, ich stelle mal unseren Gast vor. Wir haben heute hier unsere gute Freundin und Kollegin Shushan Magayan, jetzt fange ich direkt an, Englisch zu sprechen. Wir sprechen normalerweise Englisch miteinander. Und dann hat mein Hirn gerade einen absoluten Aussetzer gehabt. Shushan wird heute netterweise aber Deutsch mit uns sprechen. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die das gewohnt sind, auch wenn natürlich viele das wahrscheinlich auch mühelos dem folgen könnten, wenn wir das auf Englisch machen würden. Und Shushan ist Postdoktorandin an der Universität Potsdam am Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik, den Professor Thomas Siedler innehat. Und wir kennen uns sehr gut, weil wir alle zusammen in Hamburg promoviert haben. Und die Lehrstühle, an denen wir waren, immer gerne zusammen Doktorandenseminare, Doktorandinnenseminare veranstaltet haben und wir einfach ja viel Zeit miteinander verbracht haben in dieser ohnehin sehr intensiven Zeit. Deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass Shushan heute hier ist. Herzlich willkommen, Shushan.
Hallo.
Magst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr über dich erzählen, so Sachen, die ich jetzt... ich habe dich ja nur sehr kurz vorgestellt, erstmal noch weggelassen habe.
Ja, gerne. Erstmal danke für die Einladung und danke, dass ihr mich überzeugt habt, das auf Deutsch zu machen. Mal sehen, wie fließend das wird. Genau, ich bin Postdoktorandin in Potsdam und forsche hauptsächlich zu Themen Bildungsökonomie und Gesundheitsökonomie. Ich bin auch mit Berlin School of Economics affiliated und mit der IZA. Mhm.
Und müssen wir vielleicht kurz dazu sagen für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht so tief im Kosmos der Ökonomik unterwegs sind.
Ja, also IZA ist das Institute of Labor Economics in Bonn, mittlerweile auch teilweise in Berlin.
Mhm. Stimmt.
Ja, genau.
Praktisch.
Genau. Sehr, sehr praktisch. Gut für uns, die in Berlin.
Und die Berlin School of Economics, das ist so eine...
Genau, das ist so eine Umbrella-Institution für alle Unis in Berlin, aber auch inklusive Potsdam, die quasi versuchen zu koordinieren Promotionslehrgänge. und aber auch zum Beispiel, wir organisieren zusammen ein wochentliches Seminar. Mhm. Und ich glaube, wir sprechen auch darüber etwas später, ein Berlin School of Economics Welcome Event, einmal im Jahr. Genau, es ist so eine, also die Leute, die das kennen, kennen vielleicht das Paris School of Economics oder Barcelona School of Economics, das ist was Ähnliches, also so eine Zusammenarbeit vieler verschiedener Institutionen, die alle schon eigene Departments in VWL haben, aber auch zusammen ein bisschen koordinieren und arbeiten.
Ah ja, sehr cool.
Cool. Ja, schön. Und Shushan wird uns heute eine eigene Studie vorstellen. Also anders als in der Vergangenheit, wenn wir Gäste hatten, als zum Beispiel Songul da war oder als wir mit Barbara gesprochen haben, wo wir ja dann so irgendwie so übergeordnete Themen hatten, die sich so mit keiner konkreten Studie beschäftigt haben, sondern mit mehreren Studien manchmal oder mit einem ganzen Forschungsfeld, haben wir heute eine ganz konkrete Studie. Genau, nämlich eine von Shushan selber. Dazu wird sie selber nachher erzählen, worum es genau geht. Vorher wollen wir noch unsere schöne Tradition des akademischen Nähkästchens fortführen. Und zwar plaudert Shushan erfreulicherweise auch mit uns aus dem akademischen Nähkästchen, was wir besonders schön finden. Und zwar veranstaltest du, also zusammen mit anderen Leuten natürlich, aber ne, auch du, einen Workshop in Potsdam später dieses Jahr.
Genau. Im Oktober ist unser Workshop, also Anfang Oktober, die erste Woche im Oktober, und das wird so eine Triple Event sein. Also das wird von uns mehrere Leute in Potsdam organisiert, inklusive Marco Caliendo, Tomasita, Katrin Huber, ich und noch ein paar Leute, die uns helfen. Und das ist so, wir machen erstmal einen Workshop zu Difference and Differences Methodologie und die neue Entwicklung in der Methodologie. Wir haben dazu uns einen
sehr prominenten Gast eingeladen.
Dankeschön. Genau. Dishas Mahtan, der auch selber Kurator ist von viele, oder zumindest zwei, ne?
Zwei sehr wichtige, einflussreiche, ja.
Genau. Papers dazu. Und dann haben wir auch unser PhD-Workshop, das mit einem Diff-and-Diff-Workshop zusammenhängt. Und dazu könnt ihr auch eure Papier einreichen. Den Call könnt ihr im Internet finden oder könnt ihr das auch verlinken.
Natürlich können wir das verlinken. Ja,
das machen wir.
Das ist super, genau. Also das ist dann ein zweitägiges Workshop und da bekommt ihr auch, muss mal gucken, wie viele Papers reinkommen, aber das werden dann hauptsächlich Posterpräsentationen sein und da bekommen die Leute auch aus meiner Sicht ein sehr gutes Feedback normalerweise. Genau, das sind dann alle Applied Economics Themen, Education, Labor, Health, also alles inklusive, Political Economy auch natürlich. Das ist für PhDs und für Postdocs. Also
sehr gut.
Postdocs können auch gerne Papier einreichen. Und dann haben wir noch eine Keynote-Speakerin, Oriana Ornaghi, die auch ein Keynote für unser Welcome Event halten wird. Über das Thema würden wir dann uns in der Öffentlichkeit etwas später ankündigen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt gutes Deutsch war.
Also das ist noch nicht sozusagen veröffentlicht, was das Thema sein wird.
Genau, also wir sind in der Vorbereitung von Posters.
Okay. Ja.
Genau.
Ganz kurz wollte ich einmal kurz unterbrechen. Hold that thought. Weil du jetzt mehrfach von Diff und Diff gesprochen hast und unser Anspruch hier ja immer ist, das möglichst niedrigschwellig so aufzubereiten, dass auch meine Oma, die sich das gerne anhört, versteht, worüber wir reden.
Ja.
Und natürlich auch Menschen wie meine Oma, die jetzt nicht ganz so tief drin sind in den Methoden, die wir so verwenden. Kannst du, ohne dass ich dich jetzt in eine unangenehme Situation bringen will, hier einen Vortrag zu halten, kannst du in wenigen Worten intuitiv erklären, was
DiffInDiff ist und warum das so eine wichtige Methode ist.
Gute Nachricht ist, Chez Martin kann das nicht nachhören, weil er kein Deutsch spricht.
Sehr cool. Das wissen wir nicht, darum gehen wir.
Das wissen wir nicht genau, stimmt.
Das ist so eine Double-Challenge, weil das muss jetzt erstmal für die Oma verständlich sein.
Genau, das ist sehr schwer. Ja.
Okay, also ich glaube, das erklärt man am besten mit einem Beispiel, ne, wahrscheinlich.
Ja.
Also ein klassisches Beispiel in der Diffindiff-Literatur ist ein Paper, der das Mindestlohn in den USA analysiert hat. Das ist von Carton Kruger, ein relativ bekanntes Paper. Mhm. Und in dem Paper haben die Autoren Pennsylvania und New York vergleicht, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Oder New Jersey.
New Jersey und New York.
Genau.
New Jersey und Pennsylvania.
Genau.
Ah ja, okay.
Also von einer von diesen Staaten hat der Mindestlohn erhöht und in einer anderen Stadt ist der Mindestlohn das gleiche geblieben. Und jetzt ist die Frage, was sind die Einwirkungen von diesen Erhöhungen in der Mindestlohn auf zum Beispiel Erwerbstätigkeit oder auf Löhne auch oder auf Arbeitslosigkeit. Ne?
Ja.
Die ganz typischen Arbeitsmarkt-Outcomes, die man sich anguckt.
Fragen, genau, ja.
Genau. Und eine Strategie, womit man das gut, sagen wir mal, einschätzen kann, ist dieses Difference in Differences. Und die Idee ist halt, man will Pennsylvania mit New Jersey vergleichen, mit der Idee, dass eine von diesen Staaten hat ein, was man Treatment nennen würde, also wurde dann, der Mindestlohn wurde in einer Stadt erhöht, in einem anderen nicht. Und dafür macht man einen Vergleich, das heißt, darum heißt das ja auch Difference in Differences, bevor das Treatment stattgefunden hat und nach Treatment.
Ja.
Das ist dann erste Differences, ne, die erste Differenz. Und dann die zweite Differenz ist, man nimmt dann einen Staat als Kontrollgruppe, also die Staat dann in dem Fall keine Erhöhung in der Mindestlohn hatte und die andere Stadt als Treatment-Gruppe. Und dann man nimmt auch die Differenz zwischen die beiden. Und dann man nimmt die Differenz zwischen diesen zwei Differenzen.
Ja.
Daher heißt es auch Difference in Differences, also Differenz in Differenzen.
Genau.
Ja.
Und es ist ganz, ganz wichtig, dass diese zwei Städte, die man vergleicht, nicht so irre verschieden sind, sag ich mal.
Ja, damit es eine gute Kontrollgruppe ist. Ja.
Dass es eine gute Kontrollgruppe ist.
Ja.
Und da spricht man eher über die Tendenzen in die Outcomes und nicht die Unterschiede, die schon davor existiert haben. Also es geht eher um, wie würde sich die Stadt, die in der Kontrollgruppe ist, entwickeln, wie würde sich die Stadt, die in der Behandlungsgruppe ist, sich entwickeln, wenn es keine Treatment bekommen hätte.
Wenn es keine Behandlung
gegeben hätte.
Ja.
Und dann nimmt man an, dass es würde sich genauso entwickeln wie diese Kontrollgruppe, wie die Kontrollstadt. Und dafür trifft man die Annahme, dass die zwei Gruppen haben einen Paralleltrend.
Ja.
Die Annahme kann man nicht testen, nicht direkt testen auf jeden Fall, aber man kann argumentieren um ein paar
Hinweise, um ein paar Hinweise.
Genau, ein paar Hinweise. Genau.
Ja.
Weiß nicht, was jetzt.
Also ich würde jetzt sozusagen noch eine Sache nochmal, glaube ich, nochmal ganz klar machen für die Leute, die jetzt da gar nicht wirklich nicht so drinstecken. Warum guckt man denn nicht einfach, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welchen von beiden das war, ich glaube, in New Jersey wurde der Mindestlohn angehoben, aber ist ja auch egal. Ja. Warum guckt man denn nicht einfach vorher nachher in New Jersey und wenn dann da mehr Leute beschäftigt sind als vorher, dann weiß man dann nicht, dass dann der Mindestlohn zu mehr Beschäftigung geführt hat?
Genau, das wäre halt die erste Idee, was man so ad hoc tun könnte. Aber es kann natürlich sein, dass das auch andere Sachen in der Zwischenzeit passiert sind, die auch irgendwie die Arbeitslosigkeit beeinflusst haben, zum Beispiel. Und man erstmal weiß alle diese Events, Ereignisse nicht. Und zweitens, das ist nicht so ohne dafür zu kontrollieren in einer Regression. Also einfach eine Before-After, also Vorher-Nachher-Vergleich ist eher uninformativ.
Okay. Und ich aus dem gleichen Grund ist es wahrscheinlich auch uninformativ, einfach zum gegebenen Zeitpunkt nachher, also nach der Veränderung, nur die beiden Staaten zu vergleichen.
Ne? Genau, weil es sein kann, zum Beispiel, dass in New Jersey und in Pennsylvania die Arbeitslosigkeit schon bevor das die Behandlung stattgefunden hat, anders unterschiedlich war.
Ja.
Und wenn man diese Differenzen nicht in Betracht zieht, dann würde man, wenn man nur guckt, wie ist jetzt die Situation nach der Behandlung und sieht man Unterschiede, dann würde man denken, ja okay, diese Unterschiede kommen jetzt von dieser Behandlung her, aber es kann sein, zum Beispiel, dass Pennsylvania immer eine niedrige Arbeitslosenquote hatte.
Ja.
Und wenn man diese Differenzen nimmt, dann kann man das quasi ausdifferenzieren, diese präexistierende Unterschiede. So gutes Denglisch, denke ich mal.
Nein, das ist alles sehr
ganz
klar.
Hervorragend.
Ja,
super. Und vielleicht noch ein bisschen für Kontext, ne? Das ist aus den 90ern, das Papier von Card und Krüger, aus den frühen 90ern.
Und dafür haben sie auch einen, der Überlebende von beiden, ne? Einen Nobelpreis erhalten, kürzlich.
Und genau, das war halt super einflussreich und diese Methode wurde seitdem unendlich oft auf ganz unterschiedliche Themen angewandt. Ne? Also ich glaube, wenn man versuchen würde, alle Diff-and-Diff-Studien zu finden, also es sind abzählbar unendlich viele.
Ja. Finally infinite.
Genau. Und aber gerade in den letzten Jahren, so in den letzten 3, 4, 5 Jahren, ne, gab es nochmal sehr, sehr viel methodische Weiterentwicklungen zu der Diff-and-Diff-Methode.
Genau.
Und das wird gerade auch wieder ganz viel diskutiert, immer noch. Wie genau das funktioniert, unter welchen Voraussetzungen es am besten funktioniert, unter welchen Voraussetzungen es vielleicht auch nicht so gut funktioniert, was für Probleme sind. Und genau, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ihr das als Thema für euren Workshop auch gewählt habt, ne? Dass das einfach eine Sache ist, die eigentlich jeder angewandte Ökonom wissen muss heutzutage.
Wenn ich was noch kurz dazu sagen darf, also die Methode am Anfang würde eher für eine Kontrollgruppe gemacht für eine Periode danach und eine Periode davor.
Ja.
Und dann mittlerweile benutzt man Differences auch in Settings, wo es mehrere Städte oder Firmen oder was auch immer sind, die getreated sind.
Ja.
Und dazu noch in verschiedenen Zeitpunkten, zu verschiedenen Zeitpunkten. Und die theoretische Konsequenzen, was das heißt, wurden ganz lange nicht diskutiert. Man hat einfach so getan, als ob das quasi das Gleiche ist, wenn man einfach ein Treatment, ein Kontroll hat und nur zwei Perioden. Und mittlerweile kommen sehr viele Papiere raus, die zeigen, dass zum Beispiel es kann sein, dass die Interpretation anders ist, wenn die Effekte auch nicht zeitkonstant sind, zum Beispiel. Ja. Genau, und dazu gibt es auch mittlerweile finitely infinite Memes, zu wie viele Papers jetzt zu Differences rauskommen. Ja. Es sind wirklich, wirklich viele. Ja. Und es ist, man verliert ein bisschen den Durchblick.
Ja.
Und wir freuen daher uns sehr, dass wir die Chance noch haben, uns dann im Oktober dieses Jahres ein bisschen dazu erzählt.
Ja. Ja. Euch helfen wird, euch durch den Dschungel zu finden.
Das sehr ist gut. Die Idee, ja.
Ja, sehr gut. Sehr
mir fällt gerade auf, die Diskussion ist schon älter, als ich es gerade kurz gefühlt skizziert habe, weil ich glaube, das erste Mal, dass ich mich so richtig damit beschäftigt habe, war in dem Lektürekurs, den wir zusammen, also diesen Lektüre-PhD-Kurs, den wir zusammen bei Thomas gemacht haben, 2018, glaube ich, war das.
Ja.
Als du das Paper da von, ich glaube, Calloway und St. Anna vorgestellt hast, ne?
Nee, das war Goodman Bacon.
Goodman Bacon. Ja, richtig.
Dann habe ich auch versucht, die Methode in meinem Single-Authored Paper zu verwenden. Ja,
genau.
Genau. Das war
das ist schon eine Weile her, dass es angefangen hat. Ja,
genau. Genau.
Ja. Okay, super. Jetzt haben wir einen sehr langen Diff-and-Diff-Ausflug gemacht, aber das macht gar nichts. Wollen wir noch was zum Workshop sagen? Willst du uns ein bisschen was von sozusagen Behind-the-Scenes-Workshops-Organisationen erzählen? Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie habt ihr dieses Scientific Committee zusammengestellt, also die Leute, die Einreichungen begutachten und auswählen oder aus denen auswählen.
Genau, wir haben uns überlegt, dass wir wollen eher Leute aus der Berlin School of Economics haben, die auch uns damit Begutachtung unterstützen. Und wir haben Leute kontaktiert, die in verschiedenen Bereichen von Applied, also angewandte Ökonomie und Ökonometrie arbeiten. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen abhängig davon, ob die Leute da Zeit haben oder nicht. Mhm. Aber wir haben versucht, ein bisschen zu diversifizieren, was die Themen angeht. Und natürlich haben wir auch erstmal die Leute kontaktiert, die ein bisschen Erfahrung schon haben, selber zu publizieren, selber Papers zu schreiben, vielleicht auch mit Konferenzorganisationen.
Okay, also habt ihr in der Sense dann über private Kontakte. Also ihr kennt die und schreibt die dann an und sagt, hier, hallo, wärst du bereit, das für uns zu machen? Ja,
genau.
Toll.
Mhm. Mehr oder weniger, genau.
Ja, weil es ja auch ganz prominent besetzt, glaube ich, ne, eure Auswahlkommission.
Ja. wie sagt man in Berlin, man kann sich nicht meckern?
Oder man kann nicht meckern, ja.
Man kann nicht meckern, ja. Sehr gut. Ja, und das heißt aber, das ist dann ein ziemlich großes Event, ne? Aber du hattest du nicht gesagt Triple-Event? Also du hast jetzt den PhD-Workshop erwähnt und...
Ja, dazu kann ich ein bisschen mehr sagen. Also wir fangen mit einem Berlin School of Economics Welcome Event. Das ist leider, also der Teil ist leider nur für Leute, die mit Berlin School of Economics affiliated
das macht Sinn.
Sind. Das ist quasi ein Welcome Event für die neue PhD-Studierende und bei uns nennt man das Research Associates. Das sind dann entweder PostdoktorandInnen oder JuniorprofessorInnen. Also dieses Assistant Professors in Deutschland, also das heißt ja dann in Deutschland Junior Professor. Mhm. Genau. Das ist so ein Welcome Event für die Leute. Aber dann fangen wir an mit Ariana Ornagis Keynote. Mhm. Und das ist dann für alle, die in BSC mit BSC affiliated sind und für alle Workshop Teilnehmende. Und dann am zweiten
Oder kannst du uns sagen, wie viel das ungefähr sind? Also jetzt die neue PhD-Kohorte an der BSI?
Also ich kann nur so ungefähr Zahlen nennen. Mhm. Ich glaube, die neue PhD-Kohorte ist 15 bis 20 Studierende. Mhm. Über die Research Associates weiß ich leider
nicht. Ja, okay.
Da weiß ich keine Zahlen, aber ich vermute nicht mehr als 30 insgesamt. Mhm. Genau. Und dann die Workshop-Participants, ich glaube, also die Teilnehmenden im Workshop, dann ich vermute, das werden auch ungefähr so 20 Leute sein. Mhm. Die Zahlen habe ich momentan leider nicht im Kopf, musste ich dann die ganze Ort nachrecherchieren, um zu finden.
Das aber ist okay. Nein, das ist
super wichtig. Genau, und genau, am zweiten Tag fangen wir schon mit Difference and Differences an, also dem Workshop-Teil. Und da können alle Teilnehmende teilnehmen, aber auch Interessierte von Berlin School of Economics. Und dann gibt es auch noch der Workshop-Teil, wo die Teilnehmende dann, die die Paper eingereicht haben, auch eigene Paper präsentieren und dann dazu auch Feedback bekommen. Genau, daher so ein Triple-Event.
Ja,
genau. Cool. Also es ist ein Welcome-Event, ein Workshop zu Differences und dann eine quasi so eine PhD-Workshop.
Ah ja, sehr cool. Ja. Cool. Mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, wir klappen das Nähkästchen zu, es sei denn, du hast noch was, was dir da auf der Seele brennt. Nein, okay. Dann würde ich sagen, widmen wir uns mal dem Papier der Woche, nämlich dem Papier, das du uns heute vorstellen wirst. Erzähl mir doch mal, Shushan.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich würde erstmal einen Titel sagen und unsere Gruppe, die auch auf dem Paper steht.
Ja.
Und dann können wir ein bisschen näher in Details gehen. Also unser Paper heißt momentan, also Arbeitstitel ist War, International Spillovers and Adolescence. Also Krieg, internationale Spillovers. Ich glaube, das kann man nicht so
direkt. Das ist eine gute Frage, ob es ein gutes deutsches Wort gibt.
Und Jugendliche. Und der Untertitel von unserem Paper ist Evidence von also Evidence from Russia's Invasion of Ukraine in 2022. Das heißt Evidenz aus wie würde man das sagen,
der russischen Invasion
in der Ukraine auf die Ukraine
in die Ukraine oder
ja 2022 genau. Ja. Also ihr bekommt schon ein bisschen Eindruck, in welche Richtung das geht. Und wir sind ein relativ großes Team, insbesondere, glaube ich, für VWL-Studien, im VWL, für VWL-Paper. Also, unser Team inkludiert Thomas Siedler aus der Universität Potsdam, Silke Anger aus Universität Bamberg und IAB. Bernhard Christoph aus IAB, Agatha Galkiewicz aus IAB und Uni Potsdam, Frauke Peter aus DZHW und Malte Sandner. Malte ist kürzlich zu TH Nürnberg gewechselt, war vorher auch in IAB. Und ich bin auch noch dabei. Genau,
cool.
Das ist ein ziemlich großes Team. Und wir haben als Team schon angefangen, zusammen im Jahr 2020 zu arbeiten, in der erste Corona-Lockdown. Und wir haben angefangen mit einer Panelstudie. Und unsere Panelstudie heißt Corona und Du, kurz CODU. Also momentan Corona ist zum Glück nicht mehr so präsent und daher einfach CODU. Und wir haben angefangen mit der Studie mit dem Ziel, einen Panel-Datensatz zu bilden, wo wir regelmäßig Kinder und Jugendliche befragen. Mhm. Und unsere Stichprobe haben wir aus die IAB-Daten gezogen. Wissen eure HörerInnen, was IAB ist?
Glaube, das müssen wir kurz, also ich glaube, vielleicht sagen wir einmal ganz kurz, was nochmal genauer, was ein Panel ist, bedeutet einfach nur, dass ihr die gleichen Leute immer wieder befragt und über die Zeit.
Versuchen.
Genau, und jetzt noch zur Frage, was ist das IAB und was sind die, das IAB-Sample, aus dem ihr...
Genau. Also das IAB ist das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, glaube ich, auf Deutsch.
Genau,
also,
ja.
Also so. Und das Institut ist ein Institut von der BA, von der Bundesagentur für Arbeit.
Ja.
Und das Institut ist ein ich würde eher sagen, einem Forschungsinstitut, die auch so ziemlich policy-nähe Forschung macht, unter anderem. Und da hat man auch die ganze, jetzt müsst ihr mir helfen, Social Security Daten.
Ja, Sozialversicherungsdaten. Ja.
Dankeschön, Sozialversicherungsdaten. Das heißt, wenn eine Person in Deutschland beschäftigt ist,
sozialversicherungspflichtig
beschäftigt ist, ja. Danke, dann taucht diese Person auf in den Daten. Mhm. Aber auch, wenn die Person arbeitslos ist oder Bürgergeld bezieht. Also Hartz IV oder momentan Bürgergeld bezieht. Also ALG I und ALG II. Leute, die ALG I und ALG II beziehen, sind auch mit drin.
Ja.
Und das ist, das Gute an Daten ist, dass man ziemlich genau administrative Informationen über diese Leute hat. Mhm. Das ist ein riesen Datensatz natürlich. Und wir haben nicht natürlich alle Leute kontaktiert, sondern wir haben eine Stichprobe gezogen aus diesen Daten. Und ich muss auch dazu sagen, wir haben die Stichprobe repräsentativ, aber dennoch so gezogen, dass die Leute, die ALG II beziehen, also Hartz IV, oder die im Vergleich niedrige also nicht ALG II beziehen, aber im Vergleich dennoch niedrig Einkommen haben. Wir haben es so gezogen, dass die Leute überrepräsentiert sind in unserer Stichprobe. Mhm. Also wenn man einfach so eine deskriptive Statistik zeigen würde, würdet ihr sehen, dass das Durchschnittseinkommen in unserer Stichprobe etwas niedriger ist als das deutsche Durchschnittseinkommen, weil wir das gezielt so gezogen haben.
Damit man bessere Aussagen treffen kann über diese speziellen Gruppen.
Genau, genau. Weil wir wollten auch ein bisschen mehr uns damit beschäftigen, wie insbesondere am Anfang die Corona-Schließungen, aber nachher auch andere Sachen, die wir gemacht haben, genau diese Gruppe beeinflussen.
Okay, das heißt, und wie viele Leute habt ihr jetzt in eurem Datensatz? So ungefähr.
Also, wir haben da drei unterschiedliche Studien momentan und zwei davon laufen noch, daher würde ich nichts dazu sagen, wenn das in Ordnung ist.
Ja, klar.
Vielleicht hören
ich meine jetzt konkret für das Papier vielleicht.
Genau, das Papier, was ich
das versprechen.
Genau, worüber wir heute sprechen würden. Die Stichprobe da ist nicht so groß. Ich kann euch genau sagen, wie viele wir in die Regression haben. Das sind so 700 bis 800 Jugendliche.
Das ist ja auch nicht klein.
Ja.
Nein.
Aber ihr habt nicht, habe ich das richtig verstanden? Also ihr habt jetzt nicht gezielt nur Jugendliche.
Doch,
also wie kommt man denn überhaupt an die Jugendlichen? Weil du hast ja jetzt gerade gesagt, das sind vor allem arbeitslose Menschen und sozialversicherungspflichtig beschäftigte Menschen. Wie seid ihr jetzt von denen dann auf die Jugendlichen gekommen?
Genau, also man sieht die Eltern von diesen Jugendlichen in Daten und dann kontaktiert man die Eltern natürlich. Man kann die Jugendliche nicht direkt kontaktieren. Also Jugendliche kann man schon eigentlich. Also die ab 15, glaube ich, kann man schon direkt kontaktieren. Gesetzlich.
Wenn sie beschäftigt sind, ne? Oder?
Nee. Auch wenn sie nicht beschäftigt sind.
Okay.
Aber für einige, also es ist ein bisschen abhängig von der Stichprobe-Definition, aber für einige Leute sieht man tatsächlich auch wer auch mit im Haushalt wohnt. Aber wir sind durch Eltern gegangen. Das heißt, wir haben die Eltern kontaktiert und die gefragt, ob die Jugendliche, die im Haushalt wohnen, oder auch Kinder, aber das ist eine andere Studie, ob die auch mit teilnehmen könnten.
Toll.
Und wir sehen auch, also Ich selber muss ich auch sagen, als Disclaimer, ich habe selber keinen Zugriff auf IAB-Daten. Das wäre rechtlich nicht okay gewesen. Mhm. Aber die Leute, die Zugriff haben, die sehen auch
die Also die aus dem Team, die beim IAB arbeiten.
Genau,
ne?
Also das IAB hat selber ein Datenteam. die für uns die Stichprobe gezogen hat. Also wir haben nicht mal selber, also wir sehen keine Namen, keine Adressen in den Daten.
Ja.
Genau, aber das Team im EAB, das für Daten verantwortlich sind, ist, die haben für uns so gezogen, dass wir die wussten, dass in den Haushalten auch Jugendliche sind.
Okay.
Genau.
So. Und die haben dann eure Einladung verschickt quasi.
Genau, dann haben wir per Post eine Einladung geschickt. Das war eine Online-Survey, eine Online-Befragung. Und die Familien könnten einen QR-Code scannen oder einen Link eintippen und dann die Befragung in der Befragung teilnehmen. Und wir hatten 3 unterschiedliche Fragebogen. Für Eltern, für Jugendliche, für Kinder. Da waren auch die Fragen unterschiedlich natürlich, weil das sind, ne? Genau. Aber wie ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen könnt, wir haben diese Studie nicht angefangen, um die Einfluss auf Jugendliche von Russlands Eingriff auf Ukraine untersuchen. Weil das kam für uns alle, glaube ich, als ein Schock in 2022, obwohl darüber schon davor ein bisschen diskutiert wurde. Ich glaube, für uns alle, wir dachten, dass Russland das nicht tun würde.
Ja.
Genau, aber wir hatten schon die Stichprobe und wir hatten schon Kontakt zu diesen Jugendlichen. Und wir waren schon im Feld, das heißt, wir haben eine Befragung schon. Okay, lass mich so erzählen. Im November 2020 haben wir unsere erste Befragung mit diesen Jugendlichen gemacht. Mhm. Und dann war unsere Idee, eine zweite Befragung im Januar, Februar im Jahr 2022 zu machen. Und wie ihr weißt und wahrscheinlich auch eure Hörerinnen, dass am 24. Februar hat das Krieg angefangen, der Krieg angefangen und da waren wir tatsächlich noch im Feld. Das heißt, unsere Befragung war noch nicht geschlossen. Und was wir gemacht haben, wir haben schnell eine neue Befragung entwickelt, wo wir auch ein paar Fragen zum Krieg und wie der Krieg die Jugendliche beeinflusst in Deutschland auch mitgenommen. Und dann im März 2022 haben wir diese Befragung geführt. Das heißt, wir haben mehrere Informationen über diese Jugendliche im November 2020 und März 2022. Das ist ein Panel, das heißt, das sind die gleiche Jugendliche, die teilgenommen haben.
Ja, super. Und was ist denn jetzt eigentlich der zentrale Zusammenhang, den ihr in der Studie untersucht?
Genau, also man weiß von der Literatur ziemlich wenig, wie solche bewaffnete Konflikte oder Kriege erstmal Jugendliche beeinflussen. Und zweitens, wie wirkt das sich auf die Leute, die jetzt nicht direkt davon betroffen sind? Ne? Das sind die meisten Studien beschäftigen sich mit Menschen, die in dem Konfliktgebiet wohnen und finden natürlich Effekte, die nicht sehr überraschend sind. Das sind sehr negative Effekte auf ökonomische Variablen, aber auch natürlich auf viele nicht kognitive Variablen, auf die mentale Gesundheit etc. Da gibt's außer uns gibt's noch 2 Studien, die sich angeguckt haben erstmal, wie die Ereignisse von 9/11 in den USA, die Erwachsene in Großbritannien beeinflusst haben. Und gibt es eine zweite Studie, die sich angeguckt haben, wie die Invasion von Krim in 2014 das Vertrauen in europäische Institutionen beeinflusst hat.
Spannend.
Mhm. Ja, genau. Und wir sind quasi das dritte Paper, das zu dieser Literatur was
beiträgt. Ja.
Beiträgt, danke. Beiträgt. Und der Unterschied ist, dass wir gucken uns genau die Jugendlichen. Und wir finden Jugendliche in dem Alter, also in der Stichprobe sind die zwischen 15 bis 20. Und in dem Alter finden wir, dass es insbesondere wichtig ist zu verstehen, was die generellen Effekte von einem Krieg sind auf die Leute, die jetzt direkt nicht davon betroffen sind, ne? Die in Deutschland jetzt wohnen, sind jetzt nicht direkt vom Krieg betroffen. Aber das ist immer noch ein sehr wichtiges Alter, wo diese Jugendliche wichtige Entscheidungen treffen, die auch langfristige Konsequenzen haben können, zum Beispiel Ausbildungsentscheidungen oder Studienentscheidungen etc. Und ein Schock auf zum Beispiel das generelle Vertrauen von diesen Jugendlichen kann dann negative Einwirkungen langfristig haben durch diese Kanäle. Zum Beispiel Studienentscheidungen oder Ausbildungsentscheidungen. Genau. Und was wir gemacht haben, ist, dass im Jahr 2020 im November haben wir schon das Vertrauen von diesen Jugendlichen gemessen. Und man weiß eigentlich von Studien, dass das Vertrauen in dem Alter eigentlich hochgeht, also es steigt. Also für die Jugendliche im Alter 14 bis 18 muss das Vertrauen kontinuierlich steigen. Irgendwann hört es auf zu steigen. Aber das ist ihr Alter, wo das finde ich auch interessant, wusste ich auch davor nicht. Spannend. Und dann messen
wir. Das ist Vertrauen in Institutionen oder was für eine Art Vertrauen
ist? Was wir messen, ist dieses Generalized Trust. Das ist diese, die Frage haben wir von dem sozioökonomischen Panel genommen. Und also die Frage lautet mehr oder weniger, ich glaube, man kann generell Leute vertrauen. Und das wurde dann experimentell auch
getestet.
Validiert, genau. Ja. Ob das tatsächlich so ein allgemeines Generalized Vertrauen misst.
Ich glaube, im Allgemeinen kann man den Menschen vertrauen und dann soll man dazu zustimmen auf einer Skala, ne?
Von 1 bis 10.
Genau. Und eure Jugendlichen sind auch zwischen 14 und 18 Jahre alt?
Also in der zweiten Befragung, die sind zwischen 15 und 20.
Klar,
in der ersten Befragung waren die zwischen 13 bis 18.
Okay.
Genau.
Alles klar.
Genau, und dann haben wir im März 2022 wieder das Vertrauen von Jugendlichen gemessen. Und wenn nichts passieren würde, wenn alles, ceteris paribus, wenn alles andere das gleiche geblieben hätte,
wäre.
Dann müsste das Vertrauen von diesen Jugendlichen im Durchschnitt höher sein. Nach 2 Jahren, ne?
Ja.
Das finden wir nicht. Wir finden tatsächlich, dass das Vertrauen jetzt signifikant niedriger ist und signifikant, ich meine, statistisch, aber auch ökonomisch signifikant niedriger geworden ist. Und zwar, wir haben es erstmal im März gemessen und da finden wir, dass das Vertrauen ist fast 30% einer Standard Deviation,
Standardabweichung
weniger. Was ist kein kleines Effekt, kein kleiner Effekt. Und dann haben wir es ein zweites Mal in Oktober, November 2022 gemessen. Das war fast 9 Monate, Monate nach dem Anfang des Krieges.
Ja, ist das richtig.
Und Das haben wir gemacht, weil wir dachten, okay, es kann sein, dass es ein so kurzfristiger Effekt ist, dass quasi bounces back, dann 2-3 Monate später. Und was wir sehen ist, dass, okay, es ist, also das, der Unterschied ist nicht so groß wie im März, aber es ist immer noch nicht null. Also was wir messen in November, Oktober, November 2022 ist immer noch im Vergleich zu November 2020 20%ig niedriger Unterschied, weniger Vertrauen.
Aber also finde ich auch komplett plausibel, muss ich sagen. Ne, weil wenn man sich, also was ich jetzt einfach mal unterstelle, ist, dass der unterstellte Mechanismus ist, dass sich die Welt unsicherer anfühlt, wenn ein Krieg vor der eigenen Haustür sozusagen gerade stattfindet, ne? Und dass man allgemein Vertrauen in die Welt, in alles sozusagen verliert, ne? Und diese Unsicherheitssituation, die hält ja an.
Ja, ja. Unsere Ausgangshypothese war auch genau das, aber auch, dass es eine Generation ist, die in sehr friedlichen Europa groß geworden ist.
Ja. Ja.
Und hat selber direkt keinen Krieg erlebt. Es ist nicht, dass keine Kriege stattgefunden haben in der Welt, aber keine in Europa, keine so direkt und keine so große. Und das muss dann für die Menschen eine Art großer Schock sein, dass es die Welt sich so verändert.
Ja.
Und ich finde es auch nicht so überraschend, dass das dann so eine langfristige negative Auswirkung auf das Vertrauen hat.
Ja.
Habt ihr vielleicht in eurem, habe ich dich jetzt unterbrochen, Shushan?
Nee.
Habt ihr vielleicht in eurem Sample auch Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, über die man vielleicht sagen könnte, die haben wahrscheinlich eher auf dem Radar, dass auch in anderen Regionen der Welt Krieg stattgefunden hat und kann man die vielleicht irgendwie vergleichen?
Wir haben nicht den Vergleich gezogen, aber ich erzähle ganz kurz, wir haben Heterogenitäten in unserer Stichprobe uns angeguckt und da eine Hypothese war, vielleicht Kinder und Jugendliche, also Jugendliche in dem Fall, mit Migrationsgeschichte etwas stärker reagieren. Das finden wir nicht. Aber wir finden, dass die Leute, die irgendwelche soziale Kontakte zu Russland haben, das Vertrauen von diesen Jugendlichen ist noch mal stärker davon beeinflusst. Dass es jetzt nicht so überraschend ist.
Was sind zum Beispiel soziale Kontakte nach Russland? Also
wir haben gefragt, ob die in der Familie oder in einem Freundeskreis Leute kennen, die entweder RussInnen sind oder aus Russland ursprünglich kommen.
Naja, genau. Spannend.
Genau. Genau. Das sind in Deutschland jetzt nicht so wenige. Und wir können da leider direkt Ukraine nicht so gut spezifisch uns angucken, weil das Sample wäre dann ein bisschen zu klein. Aber Russland kann man schon als Heterogenität sich angucken, weil die Leute, die MigrantInnen aus Russland dann ein bisschen eine größere Gruppe sind in Deutschland.
Ja.
Genau, genau. Und dann, wir haben auch uns die Ostdeutsche separat angeguckt, wegen Geschichte, wegen politischen Unterschiede. Aber da sieht man für Jugendliche auch keinen großen Unterschied.
Spannend.
Das ist signifikant.
Ja, wo ich jetzt denken würde, für die gilt ja letztlich auch, dass die das selber nicht erlebt haben, ne? Also, dass die keine eigenen Erfahrungen mit der Teilung haben.
Genau.
Aber
Luise, kann ich ganz kurz zu deinen Fragen noch zurückgehen? Weil wir haben dann, also nicht genau, was du gefragt hast, aber wir haben uns angeguckt, wie die Jugendliche reagiert haben, auch andere wichtige Ereignisse, nenne ich mal das so. Und das ist, das könnten wir nicht mit unserer Stichprobe machen, aber mit SOEP, also mit sozioökonomischem Panel könnten wir das machen. Wir haben uns angeguckt, die Effekte von die Annexion von Krim, der Einbruch des Zivilkrieges in Syrien und die Wahl von Donald Trump als Präsident von USA. Also drei Ereignisse, die man würde jetzt auch ziemlich schockierend bezeichnen. Und da sehen wir nur ein bisschen Tendenz Richtung die gleichen Effekte beim Zivilkrieg in Syrien, aber die Effekte auf Vertrauen sind nicht so groß in Magnitude,
Ja.
Und nicht statistisch präzise eingeschätzt, leider. Mhm. Aber die Tendenz geht die gleiche Richtung. Mhm.
Habt ihr euch auch mal im SEP angeschaut oder mit einem anderen Datensatz, weil wie du das jetzt geschildert hast, eure, wie man so schön sagt, Identifikationsstrategie, hat ja gerade kein Diff in Diff, ne? Hat ja gerade genau das nicht, was wir vorhin besprochen haben. Und du hast ja auch selber schon erzählt, man würde eigentlich, das wisst ihr aus der vorherigen Literatur, man würde eigentlich in dieser Altersgruppe erwarten, dass es einen Vertrauensanstieg gibt. Ja. Das heißt, ihr könnt jetzt mit eurem Sample eigentlich nicht den tatsächlichen Effekt des Krieges schätzen, weil ihr eben nicht genau das Kontrafaktum kennt, also wie hätte sich das Vertrauen dieser Jugendlichen entwickelt, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte. Ne? Da könnt ihr jetzt sozusagen nur mutmaßen aufgrund der vorherigen Literatur. Das hätte eigentlich steigen müssen. Das heißt also, dass dieser negative Effekt, den ihr misst im Vergleich zu 2020, eigentlich noch größer sein müsste. Genau. Ne? Und könnt ihr dazu was sagen? Was würde man denn hypothetisch, ne, in so einer Altersgruppe erwarten für eine Entwicklung im Vertrauen?
Da haben wir es tatsächlich schlau gemacht und versucht, ein bisschen näher Richtung Differences zu gehen. Mhm. Und dafür haben wir tatsächlich die sozioökonomische Paneldaten genommen und haben so eine Art, ich würde mal sagen, unkonventionelle Difference in Differences gemacht. Wir haben unsere Stichprobe von unserer Kodu-Studie und die Stichprobe vom sozioökonomischen Panel gepult, ein Datensatz. Und in der sozioökonomischen Panel haben wir auch nur die Jugendlichen genommen, die auch im selben Alter sind, weil im SOP würden auch die Leute ab 17 auch getrennt befragt. Mhm. Aber auch die Jüngere mit so einem älteren Erkrankungen, nenne ich mal. Mhm. Und dann haben wir natürlich ein viel größeres Sample, eine viel größere Stichprobe, so fast 7000 Jugendlichen. Und was wir machen, ist, dass wir nehmen an, dass hypothetisch gesehen 24. Februar, auch im Jahr 2019 oder 2018, so ein Event-Ereignis-Datum ist. Mhm. Mhm. Das heißt, wir trennen unsere Stichprobe vom sozioökonomischen Panel davor, danach, und davor heißt immer vor 24. Februar, auch wenn es im Jahr 2019 natürlich nichts auf 25. Februar passiert ist. Und dann haben wir auch noch unsere Kodu-Stichprobe, wo wir trennen auch davor, danach. Und dann die danach in unserer Kodu-Stichprobe ist tatsächlich eine Gruppe, die eine Behandlung, ein Treatment hatte. Das war der Krieg. Und in alle anderen Jahren hat kein Krieg stattgefunden. Ja. Das heißt, wir machen so eine Vorher-Nachher-Vergleich. Und zum Glück ist das Vertrauen genau gleichermaßen in den SOEP gemessen, wie wir das messen, weil wir haben die Frage direkt von SOEP auch genommen. Und das ist keine konventionelle Diff in Diff, aber es geht Richtung Difference in Differences, wie ihr schon seht. Und da haben wir auch ein bisschen versucht, mit Matching-Methoden umzuspielen. Mhm. So, das heißt, wir suchen sozusagen statistische Zwillinge für unsere Jugendliche in der Kodu-Befragung, in der SOEP-Befragung und zwischen Behandlung und Kontrollgruppen. Und da haben wir versucht, auf Alter, auf Geschlecht, auf familiäre Hintergründe, auf das Schultyp, also Gymnasium oder Realschule oder Hauptschule, die unsere Behandlungs- und Kontrollgruppe ein bisschen vergleichbarer zu machen. Mhm. Und was wir finden, ist tatsächlich sehr vergleichbare Ergebnisse, auch mit der Soldaten. Mhm. Also eigentlich ein vergleichbares
Abfall? Ja, Abfall. Ja. Absinken, vielleicht auch. Ein vergleichbares Absinken.
In
Rückgang. Ein vergleichbarer Rückgang. So heißt es.
Dankeschön. Ein vergleichbarer Rückgang im Vertrauen.
Mhm. Und habt ihr eine Hypothese dazu, ob das jetzt ein jugendspezifisches Phänomen ist oder gibt es irgendwie Möglichkeiten, das auch mit anderen Altersgruppen zu vergleichen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Weil ich würde denken, mein generelles Vertrauen hat auch abgenommen, auf jeden Fall.
Ja. In der Zeit. Du bist auch noch jung, Eva.
Ja. Danke.
Die schlechte Nachricht ist, dass wir haben natürlich die Eltern auch mitbefragt, aber in unserem Baseline im November 2020 haben wir das Vertrauen des Elterns nicht befragt.
Ah ja.
Und das macht das momentan ein bisschen schwieriger, irgendwelche Vergleiche zu ziehen. Aber das ist eine sehr interessante Frage. Mhm. Und ich finde, das kann man später, wenn die SORP-Daten für das Jahr 2022 raus sind, mit SORP machen.
Ja.
Weil, und das ist ein kleines Hint, dass man die Befragungen in SORP finden, ich glaube, die finden zwischen fast Anfang Februar bis so, also die meisten davon bis Ende Frühling ungefähr. Und da kann man auch so einen Before- und After-Vergleich machen.
Ja, ja. Aber jetzt haben wir gerade erst, SOEP V37 ist, glaube ich, gerade draußen. Das sind die Daten von 2020. Das heißt, wir müssen noch 2 Jahre warten.
Ja.
Und dann noch, bis die Leute das Papier geschrieben haben. Also.
Stay tuned.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Das sind auf jeden Fall super, super spannende Erkenntnisse und Einblicke. Habt ihr noch irgendwelche Sachen gemacht, nach denen wir jetzt nicht so direkt gefragt haben, aber wo du denkst, das ist noch ein cooles Ergebnis, das man noch erzählen könnte?
Ich erzähle ganz schnell noch ein paar Sachen. Mhm. Also wir haben uns auch Lebenszufriedenheit angeguckt. Mhm. Und da sind momentan die Ergebnisse nicht final, aber wir sehen die Tendenz ist leider auch ähnlich in Lebenszufriedenheit. Mhm. Das heißt, es ist eher so ein Rückgang in Lebenszufriedenheit des Jugendlichen,
Und ist es auch so persistent? Also ist das auch im November noch so? Oder
ja, das haben wir uns noch nicht angeguckt, leider.
Ja.
Aber das ist die Frage, ob das auch dann persistent bleibt oder sich irgendwie aufholt. Und wir haben auch ein bisschen mit Google Trends rumgespielt. Wir haben uns angeguckt, ob das wirklich so ein präsentes Thema war für die Jugendliche oder bei Alter kann man das nicht mit Alter differenzieren im Google Trends, aber man kann immer noch sich angucken was die Suchbegriffe waren und das wann diese Begriffe dann gesucht wurden. Mhm. Und wir haben da ein bisschen Vergleich gezielt, auch zwischen Zivilkrieg in Syrien zum Beispiel oder Trump oder auch Krim.
Mhm.
Und es ist, wenn man die Grafiken sich anguckt, es ist einfach krass, wie unterschiedlich das Interesse an dem Thema ist, ne? Es ist einfach, von 2010 bis 2022 haben wir verschiedene Begriffe eingegeben, um zu sehen, um zu vergleichen, was die Leute suchen.
Mhm.
Und das Wort Ukraine wurde so oft im Google gesucht im Februar 2022 wie kein anderes Begriff in den Jahren davor.
Krass.
Es ist wirklich krass. Und wenn man sich genau wir haben uns auch von Januar bis Juni angeguckt, im Jahr 2022, was die Leute sich im Google so eingetippt haben, das waren Begriffe wie auch Weltkrieg oder Atomkrieg. So man sieht, dass Leute sich generell Sorgen machen darüber. Und das erklärt auch ein bisschen die Effekte, dass wenn man sich über Weltkrieg Sorgen macht oder über Atomkrieg Sorgen macht, dann ist es nicht zu verwundern, dass man auch weniger Vertrauen generell hat.
Ja.
Genau. Mhm.
Ja. Ist ein Detail, aber ich hätte jetzt gedacht, dass der Sturm aufs Kapitol, wenn überhaupt, einen größeren Effekt hat als die Wahl von Trump. Aber das habt ihr auch angeschaut. Du schüttelst mir den Kopf.
Das haben wir auch angeschaut. Okay. Wir haben auch uns die Terrorangriffe in Europa angeschaut, ne? Die Bataclan
und so,
Angriffe,
ja.
Genau. Charlie Hebdo, Madrid. Das sind natürlich Ereignisse, die Leute suchen, aber es ist wirklich nicht zu vergleichen. Und dann haben wir irgendwann auch die Frage bekommen, ob es vielleicht nicht der Krieg ist, was die Sorgen auslöst, sondern zum Beispiel die Inflation oder die Rezession oder die Preise von Spritpreisen. Wie krass. Und dann haben wir auch das dann im Google Trend eingegeben, um zu sehen, ob Leute mehr Krieg suchen oder Rezession oder Inflation oder Gaspreise. Und ich kann leider das Grafik jetzt nicht im Podcast zeigen, aber es ist ein sehr, sehr großer Unterschied.
Ja,
okay. Es ist wirklich nicht von diesen ökonomischen Sorgen gefeuert.
Ja, befeuert, ja.
Befeuert, ja.
Ja. Oh, ja. Ja, ja. Ja, super interessant. Wahnsinnig spannend.
Sehr.
Es hat Spaß gemacht, darüber auch zu reden.
Mir ist im Laufe unseres Gesprächs ist mir jetzt eingefallen, dass ich eine Sache zum Schluss nochmal ganz wichtig finde zu sagen, weil ich jetzt so gedacht habe, dass hatte ich damals, als Songül Tolan bei uns im Podcast war, habe ich da sehr drauf geachtet und sehr dran gedacht und diesmal habe ich es einfach vergessen, wahrscheinlich, weil ich auch sehr kurzfristig mich erst darauf vorbereitet habe, dich vorzustellen. Aber es wurde natürlich implizit gesagt, weil wir gesagt haben, dass du Postdoktorandin bist, aber du bist natürlich Doktor Shushan Magayan. Und im Übrigen inzwischen haben wir auch Dr. Eva Markowski hier in unserer Runde. Ich glaube, das war bei unserer letzten Folge auch noch nicht.
Ja, weiß ich gerade nicht mehr. Also ich durfte ich den Titel da noch nicht führen, aber ich glaube, es war nach meiner Verteidigung, dass wir zuletzt gesprochen haben. Aber wer weiß es so genau?
Ja, also das muss jetzt an dieser Stelle nochmal nachgereicht werden. Und damit würde ich sagen, wir bedanken uns ganz herzlich bei Shushan.
Bei Dr. Shushan Magayan.
Ja, genau.
Ich bedanke mich auch an die zwei Doktorinnen, die mich hier vorgestellt haben.
Und es hat sehr viel Spaß gemacht und es war ein schöner Auftakt zu einem hoffentlich wieder regelmäßigeren
Das hoffen wir als Hörerinnen
Podcast.
Sehr.
Sehr schön. Ja, vielen Dank euch beiden. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. War super spannend.
Ja. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.